das sind hier Wittgensteine auch. Dazu, wer nicht weiß, was Wittgenstein ist, ist nicht schlimm. Das ist ein Teil von Nordrhein-Westfalen, ziemlich kleiner Teil. 1996 sind wir annektiert worden vom Siegerland. Bis dahin waren wir selbstständig. Heute heißen wir Siegerland-Wittgenstein. Wir liegen ganz nah am Hessen. Also wir sind auch bescheiden und bodenständig. Das Zweite verbindet mich auch was mit Ihrem Bürgermeister, nämlich mit Herrn Meyer. Ich habe es auch nur bis zum Bezirksliga-Torwart geschafft. Drittens habe ich erfahren, mich verbindet auch was mit Ihnen, Herr Ristig. Ich wollte auch alles anders machen als mein Vater. Ja, und letzten Endes, zu meiner vollständigen Überraschung, verbindet mich auch was mit Uschi Glas und vermutlich mit allen anderen Referenten, die sind auch kostenlos. Aber ich hoffe natürlich... Ich hoffe natürlich, dass wir nicht umsonst sind. Sie sehen, wir sind zu zweit hier. Das liegt einfach daran, weil wir uns alleine oft nicht trauen. Und es liegt aber auch daran, dass wir schon so ein bisschen darüber diskutiert haben, was stellen wir denn eigentlich vor. Denn das Produkt Windschutzortgang und das, was wir auch sonst noch machen, das überzeugt nicht übermäßig durch, wie Sie es genannt haben, ein sexy Spirit. Aber wir haben uns einfach auf die Fahnen geschrieben, Ihnen zu sagen, wie unsere Denke ist. Und wir erheben keinen Anspruch, dass das für jeden von Ihnen gültig sein muss. Und wir heben keinen Zeigefinger und sagen, so muss jeder sein. Überhaupt nicht. Es ist nur so, wie wir sind. Und da nehmen Sie bitte das mit, was Sie mitnehmen wollen. Und wo Sie sagen, das ist nichts für uns, schmeißen Sie es direkt weg. Ja? Aber entsorgen Sie es so, dass es natürlich umweltfreundlich ist und dass da nicht noch irgendwas passiert in der ganzen Geschichte. So, natürlich haben wir noch einen Bodensatz, nämlich diese Verbindung, die sie ja wirklich zustande gekommen ist. Das ist durch Frau Dr. Hildebrand, die maßgeblich daran beteiligt war, unsere Sympathiefigur zu entwickeln, die Sie jetzt gleich sehen werden. So, den ersten Teil macht mein Sohn Marc. Der macht ganz viel Theorie und hinterher werden Sie sehen, es gibt auch noch was neben der Theorie, aber das schauen wir einfach mal.
So, grüß Gott. Sie sehen ein bisschen bayerisch, habe ich auch schon gelernt in der Zeit. Als wir gehört haben, dass wir im Haus der Musik sind, hatten wir eigentlich vor zu singen. Jetzt hat sich leider mein Vater die Hand verletzt und kann kein Schlagzeug mehr spielen und meine Harfe hat nicht ins Auge gepasst. Also haben wir uns was anderes überlegt. Wir haben ein bisschen Musik mitgebracht in Form von einem Film. Und ich möchte heute Abend einfach mal drei Sachen zeigen. Das eine ist das Unternehmen Briel. Was machen wir? Wo kommen wir her? Wer sind wir? Das andere ist ein Kunstwerk, an dem wir arbeiten und an dem Sie auch schon beteiligt sind. Und das dritte ist die Frage, warum der Autopilot vielleicht manchmal nicht so gut ist. Jetzt hoffen wir mal, dass Steve Jobs noch bei uns ist und alles klappt. Jetzt. schon bei der schönen alten Zeit waren, der Verbindung zum Neuen. Können Sie mich alles so hören? Das ist laut genug? Ja. Möchte ich eine kleine Geschichte erzählen, die ich vor ein paar Wochen erleben durfte. Ich saß in meinem Büro und konnte nach draußen gucken und es war ein alter Mann, der um unser Gebäude gelaufen ist. Und er hat von außen immer versucht, in unsere Ideenschmiede reinzugucken. Unsere Ideenschmiede ist grundsätzlich erstmal darum, Ideen zu schmieden für neue Produkte. Aber er ist auch ein Ort für Mitarbeiter, um einfach mal zu entspannen, wenn eine Blockade im Kopf ist und so weiter. Naja, ich bin zu ihm rausgegangen, habe ihn gefragt, ob er nicht mal reinkommen will und sich von drinnen angucken möchte. Wir sind dann durch das Unternehmen gelaufen und er hat angefangen, mir eine kleine Geschichte zu erzählen. Er hat gesagt, wie, wissen Sie, ich kannte auch Ihren Großvater und Urgroßvater schon. Ich habe damals drüben in der Bachgrundstraße gewohnt und wir sind immer mit so ein paar Buben zusammen, sagen wir in Hessen so, sagt man hier auch, ne? Buben, gut. Und wir sind mit ein paar Buben zusammen immer zu der Firma von Ihrem Großvater und von den Blechen, die ihr ausgestanzt habt, sind immer diese Eckstücke übrig geblieben. Und es gab in der ganzen Stadt keine bessere Munition für Steinschleuder. Aber mein Gott, war das bewegend. Da stand ein Mann vor mir, auf den die Firma Brie schon vor so vielen Jahren Einfluss hatte. Auch wenn das in der Form von Steinschleudern war. Völlig egal, spielt überhaupt keine Rolle. Aber das war so ein Moment, der mir einfach gezeigt hat, dass eine Firma was ganz anderes ist, als nur ein Ordner im Unternehmensregister der Gemeinde. Wir sind Teil der Gemeinde, wir sind Teil der Menschen, die Menschen sind Teil von uns. Jetzt muss ich gerade mal ein bisschen scrollen. Zu schnell gesprochen. Lassen Sie mich noch ganz schnell, bevor wir darauf eingehen, was unsere Firma eigentlich ausmacht, außer dass wir Munition für Steinschleudern herstellen, auf den Begriff eingehen, der uns heute Abend alle vereint. Und das ist Nachhaltigkeit. Problem mit Nachhaltigkeit und auch mit der Fernbedienung, weißt du, Nachhaltigkeit ist schwer zu passen. Das ist ein Begriff, der ist sehr, sehr schwammig. Also was verstehen wir unter Nachhaltigkeit? Natürlich verbinden wir automatisch immer den nachhaltigen Umgang mit dem Ökosystem, mit der Umwelt oder zu Neudeutsch auch Environment genannt. Environment, das ist ja nichts anderes als unsere Umgebung und unser Umfeld. Richtig? Ich habe mal auf Wikipedia nachgeguckt, was Environment heißt. Und da stand, dass Environment ein aus dem Amerikanischen entlehnter Begriff für die künstlerischen Arbeiten ist, die sich mit der Beziehung zwischen Objekt und der Umgebung auseinandersetzen. Dabei kann die Umgebung Teil des Kunstwerks sein. Dabei kann die Umgebung Teil des Kunstwerks sein. Ich persönlich sage, wenn wir uns alle als soziale und sozial verantwortliche, zukunftsorientierte Künstler der Nachhaltigkeit verstehen, dann muss die Umgebung sogar Teil des Kunstwerks sein. Also der eine oder andere sagen, okay, Umgebung schön oder gut, aber welche Umgebung meint er denn? Ich nenne es Social Environment. Oder unsere soziale Umgebung, unsere Familie, unsere Arbeit, unsere Kommune, die ganze Gesellschaft. Ja. Als Unternehmer haben wir die unglaubliche Möglichkeit, zu diesem Schritt was ganz Entscheidendes beizutragen. Und jedes Unternehmen, was heute Abend hier ist, hat auch schon den ersten Schritt gemacht. Und das ist Made in Germany. Den Leuten hier vor Ort einen Arbeitsplatz geben und somit Existenzen zu sichern. Und das ist was, was wir oft vergessen. Wir vergessen, dass wir Existenzen sichern. Als Unternehmer haben wir nicht nur die Verantwortung den Zahlen gegenüber, sondern wir haben die viel wichtigere Verantwortung gegenüber den Menschen und den Existenzen, die dahinter stehen. Es gab im September eine Studie, die der Spiegel veröffentlicht hat. Und die Studie hat gezeigt, dass die Deutschen mittlerweile mehr Angst vor Naturkatastrophen haben, als ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Die Franzosen haben sich übrigens schon lustig über uns gemacht und haben gesagt, wenn die Deutschen ihre Atomkraftwerke auf Überflutung testen, müssen wir uns gar keine Angst mehr um Verstrahlung machen, weil dann ist bei uns eh jeder ertrunken. Aber was heißt das denn eigentlich, wenn wir mal näher nachdenken? Das heißt ja eigentlich nur, dass die Menschen sich ihres Arbeitsplatzes so sicher sind, dass sie sich Gedanken über Sachen machen können, die angeblich unwichtig sind. Und das ist gut so. Denn nachhaltiges Denken und Nachhaltigkeit generell galt lange als etwas, was unnötig ist. Und dadurch, dass der Mittelstand, und ich finde, darauf kann der Mittelstand wirklich mal stolz sein, denn der Mittelstand ist der größte Arbeitgeber, und zwar seit Jahrzehnten in Deutschland. Und dadurch, dass der, ja, der Mittelstand. Okay. Und dadurch, dass der Mittelstand der größte Arbeitgeber in Deutschland seit langen Jahren ist, tragen wir einen unglaublichen Teil dazu bei. Weil die Formel ist ja eigentlich relativ einfach. Sichere Arbeitsplätze schaffen eine positive Atmosphäre. Eine positive Atmosphäre schafft glückliche Menschen. Und glückliche Menschen schaffen eine nachhaltige Gesellschaft. Richtig? Schön. Jetzt muss es aber allerdings noch nicht aufhören, nämlich wir noch viel, viel mehr Positives schaffen. Wo gehen denn die Grenzen? Wenn wir uns Trump angucken, die haben vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten haben sie ihr hochflexibles Arbeitszeitmodell vorgestellt. Bei Trump muss jetzt keiner mehr 40 Stunden arbeiten und die Arbeitszeit ist hochflexibel einteilbar. Ich habe übrigens gehört, dass seitdem die das bekannt gegeben haben, unglaublich viele neue Bewerbungen reingekommen sind. Ich weiß nicht warum, aber das sollten wir vielleicht auch mal machen. Spaß beiseite. Was können wir daraus lernen? Es scheint so, dass das alte Prinzip, dass die individuellen Ziele der Mitarbeiter den Zielen des Unternehmens untergeordnet sein müssen, nicht mehr unbedingt stimmt. Das Stichwort hier lautet Interdependenz. Und das Zeichen haben wir alle schon mal gesehen. Ne? Weiß jemand, was das heißt? Yin und Yang. Weiß auch jemand, was das bedeutet? Ich wusste es nämlich auch nicht. Das ist keine rhetorische Frage. Wenn es jemand weiß, gerne. Ja? Gehen wir schon in die richtige Richtung. Ich habe mal ein bisschen nachgeguckt. Und Yin und Yang beschreibt, wie vermeintlich gegensätzliche Pole zusammenhängen und wie die Größe des einen das andere entstehen lässt und daraufhin beide Pole gegenseitig profitieren. Was wissen wir denn über den Zusammenhang von Glückseligkeit der Mitarbeiter und Produktivität? Hängt zusammen. Stimmt? Jetzt würde der eine oder andere sagen, okay, das ist aber nichts Neues, was er uns davon sagt. Das ist, wenn wir glücklich sind an der Arbeit, dann arbeiten wir besser, wir arbeiten lieber. Es macht einfach mehr Spaß. Was ich Ihnen jetzt sage, ist auch nichts Neues, aber es ist wichtig, dass wir uns das immer wieder verinnerlichen und nicht vergessen. Denn wir müssen noch einen Schritt weitergehen und die komplette Erde mit Bezug dieser Interdependenz sehen, dieser Wechselseitigkeit sehen. Wir können nicht einfach ein Element rausnehmen und es für sich selbst betrachten, sondern wir müssen es in dieser Interdependenz sehen. Und dann wird uns die Verantwortung gewiss, die wir eigentlich als Unternehmer, aber auch als alle anderen haben. Ich will ein kurzes Beispiel nennen, was sich hier so theoretisch anhört, ist nämlich eigentlich gar nicht schwer. Nehmen wir mal an, es hat jemand einen unglaublich schlechten Arbeitsplatz, eine schlechte Atmosphäre, unglaublich destruktiv. Hier ein großer Konflikt, da ein kleiner. Was machen 99% von uns, wenn wir so eine Arbeitsstelle haben? Die nehmen es mit nach Hause, ne? Es kommt zum Streit mit dem Partner, denn auch der leidet. Da geht es aber noch weiter. Die Kinder leiden auch drunter. Die Kinder kriegen den Streit der Eltern mit, die Kinder leiden drunter. Geht es jetzt noch weiter? Wir möchten eigentlich glauben nicht, ne? Aber es geht leider noch weiter. Die Wissenschaft zeigt uns nämlich, dass Kinder, die in einem destruktiven Elternhaus aufwachsen, destruktiv heißt hier nichts anderes, als dass sie viel Streit mitbekommen haben. Das Konzept der Ehe als etwas ansehen, was nicht mehr erstrebenswert ist. Sie werden also weniger heiraten, sie werden weniger Kinder bekommen. Außerdem haben auch andere Studien gezeigt, dass der Freundeskreis der Familie aufgeweicht wird. So, und erst wenn wir... Jetzt haben wir also eine Person, die aufgrund von schlechten Arbeitsverhältnissen leidet und haben plötzlich eine Riesenkette hinten dran, die wir uns eigentlich nie vorgestellt hätten. Und erst wenn wir als Unternehmer anfangen, in diesen Dimensionen zu denken, werden wir unsere Verantwortung bewusst, die wir eigentlich haben. Eine nachhaltige Verantwortung. Allerdings haben wir diese Verantwortung nicht nur als Unternehmer, sondern auch alle anderen. Eltern, Lehrer, Arbeiter, Journalisten, Ausbilder, Geistliche, Politiker und auch Sportler. Denn wir alle haben eines gemeinsam. Wir alle haben gemeinsam, dass wir eine einzige Gemeinschaft bilden. Und da wir jetzt in Dachtechnik sind, heißt es für uns nicht einfach nur Gemeinschaft, sondern es heißt das Dach der Gemeinschaft. Und wenn wir uns nochmal zurückerinnern, was ich gesagt habe, dass die Umgebung Teil des Kunstwerks sein muss, dann sehen wir, dass dieses Dach der Gemeinschaft, wie wir es bei der Dachtechnik Berlin nennen, was unsere Werte, unsere Normen, unsere Ziele und Wünsche und auch Verantwortung kombiniert, ein zentrales Element in dem Kunstwerk der Nachhaltigkeit ist. Und es ist unglaublich wichtig, sich diese Aspekte immer wieder vor Augen zu halten, denn, und jetzt komme ich zu der Sache mit dem Autopilot. Wie oft fährt hier der Autopilot durchs Leben? Kennen Sie das, wenn Sie von der Arbeit nach Hause fahren und Sie kommen an und fragen sich, mein Gott, wie bin ich denn hier gerade überhaupt hergekommen? Ja, wir hätten eine komplette Familie auslöschen können, hätte es nicht mitbekommen. Das Problem ist, dass dieser Autopilot viel zu oft passiert. Und gerade dann, wenn es eigentlich um die wichtigen Sachen geht. Denn es sind oft die wichtigen Sachen in unserem Leben, denen wir viel zu wenig Aufmerksamkeit schenken. Ein gutes Beispiel davon ist das Dach. Wie viele von Ihnen haben sich schon mal aktiv Gedanken um ihr Dach gemacht? Aber da sind Sie die Ausnahme, weil es sind eigentlich nicht so viele und es ist schade, weil es ist ein sehr, sehr wichtiger Teil Ihres Hauses. Ne? Genau. Dann werden wir von dem Wohnzimmer sitzen und regnet rein. Kommen wir von der ganzen Theorie, wie wir eben schon gesagt haben, mal zur Praxis. Und lassen wir das Ganze mal veranschaulich machen.
Eine riesengroße Unterschied sehen Sie schon daran, dass wir jetzt die digitale Welt verlassen. Und wenn ich packe, zur analogen Welt komme. So, ich gebe ganz ehrlich zu, dass ich viele Dinge nicht so gesehen habe. Bevor wir darüber gesprochen haben, obwohl ich schon immer der Meinung war, ich war ein relativer Revoluzer in unserer Branche. Ja, kannst du gerade mal zurück machen? Wenn ich es gesehen. Ich glaube, wir hatten sowas gesagt, wie Gemeinschaft durch nichts zu ersetzen, als Gruppen. Ja, heißt auf Deutsch nichts anderes, als dass manchmal es besser ist, Dinge zu erfahren, als dass sie einem nur gesagt werden. Ich nenne das immer das Erfahrungswissen. Das ist etwas, was man ja so nicht lernen kann. Sie sehen das oder Sie merken das bei kleinen Kindern, wenn die mal auf die heiße Herdplatte gepackt haben, dann können sie das nicht wieder tun, dann können sie vorher 10-mal gesagt haben, die Platte ist heiß. Ja, wir haben dann gesagt, wir müssen eine Verbindung finden vom Dach der Gemeinschaft hin zu dem, worum es aufgeht. Nämlich von der Welt als Ganzes zu den Menschen als solches. Und das kann man bei uns eigentlich ganz gut nachvollziehen. Mein Vater hat früher mit meinem Opa zusammen die Wünschungsortgänge erfunden. Sie müssen überhaupt nicht wissen, was das ist. Keine Politik. Für uns war es ein riesen elementares Teil, weil früher war es nichts anderes als eine praktische Lösung für ein Problem am Dach. Der Wünschungsortgang ist 1954 erfunden worden und ich bin 1954 geboren worden. Also wer jetzt da Zusammenhänge feststellt, ja. Früher war es, wie gesagt, für uns eine einfache praktische Lösung, aber für uns ist der Windows-Ausgang heute das Synonym für findige Lösung. Weil das Teil ist mittlerweile 56, 57 Jahre alt und hat immer noch seine Berechtigung am Markt. Und das halten wir für einen ganz wichtigen Faktor. Auch so ein relativ simples Produkt, oder wie unsere Wettbewerber oder Marktbegleiter sagen, ja, die sagen dann immer, das ist ein gebogenes Blech. Ja, das gebogene Blech, da ist eine schlechte Idee hinter. Und das ist etwas, wo wir sagen, unsere Kundenthemen seien findig. Findige Lösungen zu kreieren. Die Art und Weise, wie wir das machen wollen, möchte ich ein bisschen näher sagen, aber nicht, indem ich Ihnen die Firma vorstelle, sondern Ihnen einfach mal sagen, was sind meine wichtigsten Erkenntnisse aus 15 Jahren Unternehmer. Also ich war früher, nach dem Studium war ich 10 Jahre bei amerikanischen Großkonzernen, habe also da eine ganz andere Welt kennengelernt, Hewlett Packard, General Electric und so, ich war viel unterwegs. Und das war eine tolle Zeit, aber heute will ich sie überhaupt nicht, weil heute habe ich mein kleines Bad Larse und bin froh, wenn ich mich in mein Haus zurückziehen kann und kann einfach mal über das nachdenken, was für mich im Leben wichtig ist. Und das ist nicht das Big Business, das ist nicht die Welt heute hier, morgen da. Nee, es ist meine kleine eigene Heimat. Ja, und fangen wir einfach mal an mit den Dingen, die für mich wichtig sind. Wir haben Ihnen hier mal einfach gezeigt, mach ruhig mal, wie einer unserer Kunden dieses einfache Produkt bewirbt, nämlich total emotional. Er sagt Happy End, muss ich glaube ich nicht übersetzen. Im Handling halt, das Ding ist so leicht, ich könnte einfach mal mitnehmen. Es ist leicht unkompliziert. Das ist ein Happy End für Geldbeutel, was wesentlich günstiger ist als andere Teile, sprich die Giebelsteine, die Dachsteine, Dachziegel, die Sie alle kennen. Ja, und es ist eben für den richtigen Stil alles dabei, weil es ein unheimlich flexibles Produkt ist. Das gibt es in unterschiedlichsten Farben, unterschiedlichsten Materialien, es gibt es wertvoll im Kupfer,
oder in normaler Ausführung geschichtetem Aluminium. Aber wichtiger ist eigentlich zu sagen, wir bewegen uns in einer Welt, die immer mehr weggeht von einem Mittelbereich hin, hin zu einer Welt, wo wir sagen, da haben wir die Standardisierung, die muss dann billig sein oder preis werden, je nachdem, wie Sie es sehen wollen. Und da gibt es die anderen wollen uns das. Denn diese Begriffe kennen Sie auch. Wo man eigentlich alles individuell dringend in jeder Ausführung die Größe und das natürlich über gestern erfolgt. Und das ist eine Aufgabe, der wir uns stellen müssen. Der Rentschutzordnung ist dafür nur ein Synonym für unser Geschäftsmodell. Also wie schaffen wir es, findige Lösungen zu finden? Und finde ich halt für uns nichts anderes als wert oder anders als erwartet. Das ist natürlich eine Herausforderung, würde ich das gerne zu. So, machen wir weiter bitte. Ja, Happy End für Sache. Also Sie sehen natürlich, die Leute sind glücklich. Sie haben was dazu beigetragen, was Sie jetzt natürlich wissen, dass wir das was dazu beigetragen haben. Sei mal ganz dagegen stellen. Aber es ist nicht entscheidend. Hauptsache, das Ergebnis steht. Ja, und kommen wir eigentlich mal zu mir. Ja, Finding the Dots heißt im Grunde genommen ja nichts anderes, als den Punkt finden und sie zu verknüpfen. Das heißt für mich, was ist für mich eigentlich wichtig? Was habe ich erkannt in 15 Jahren Unternehmertum? Und ich glaube, der ein oder andere Unternehmer ist auch mir. Und ich bin sicher, es ist vielleicht für Sie was dabei, aber ich glaube, es ist auch für jeden was dabei, der im Grunde genommen sind ja alle Unternehmer in unserer Familie nicht so bereit mit dem, was wir tun. Unternehmer heißt ja nichts anderes, als etwas zu unternehmen. Für mich ist es ganz wichtig, dass der Unternehmer sich selber eine Frage stellt. Und zwar hinterfragen heißt für mich, regelmäßig und systematisch tun wir die Dinge, die wir tun, richtig oder noch richtig und viel wichtiger, tun wir die richtigen Dinge. Und die erste Frage stellen wir uns, glaube ich, erfolgreich. Die zweite Frage stellen wir uns, wenn jemand mit mir zu nahe treten, vielleicht nicht ganz so häufig. Ich habe für mich entwickelt, ich nenne es immer Thinking Day oder Tag des Nachdenkens, zwischen Weihnachten und Neujahr ziehe ich mich in mein Büro zurück, habe Schulden, sagt man bei uns, habe keine Ahnung, wie man es hier hat. Kann eine Kaffee auf dem Tisch, Grüße auf dem Schreibtisch, Block in der Hand oder neue Deutschland, neue Medien, die man da hat. Ja, und dann gehe ich auch mit Ziel daran, das einfach eine Aufgabe für mein Unterbewusstsein zu sagen, machen wir es noch richtig. Die Realität wahrnehmen. Sie kennen die Vogel-Strauß-Politik, Sie kennen Unternehmen, die breite sind, noch gar nicht wissen. Also stellen, ich kann Ihnen nicht sagen, stellen Sie, ich bin ja nur meine Erkenntnis. Also ich sage nochmal, ich stelle mich der Realität. Wir leben in einem harten Markt, das geht auch nicht. Überhaupt gar keine Frage. Aber Realität wahrnehmen heißt, ohne den Mut zu verlieren. Wenn man Realität wahrnehmen heißt, nur sich der Realität stellen und sagen, so, was können wir denn machen? Irgendwas, was wir Unternehmer tun können, also jeder, der was unternimmt, ist, den Mut zu verlieren. Ja, Veränderung. Initiieren, testen oder zulassen. Ich muss mal gerade einen Schluck trinken. Dann vielleicht vielleicht unsere größte Freude gesehen, was wir haben. Also ich bin 1954 geboren in der Nachkriegszeit, wo alle relativ konservativ waren. Ich bin meiner Denke grundsätzlich gesehen auch konservativ. Aber der Architekt hat mich davon überzeugt, dass es wichtig ist, Dinge, Veränderungen, die man sich vielleicht selber gar nicht verarbeiten kann, auf den Schritt, gedanklich, einfach tun zu lassen. Gucken, was daraus wird. Bei mir im Büro führt der Lahn-Wanderweg vorbei und da kommen sehr, sehr viele Radfahrer. Und ich höre natürlich, die steigen ab, gucken sich das verrostete Gebäude an. Die haben VW-Schale, also die Post. Und viele Leute, die echtes Problem, die dann sagen, wie kann man sich so eine rostige Bude hinstellen? Das ist ein Kanal, da rostet schon mal was, aber jeder rostet eben ganz groß. Und dann ist es eben so, dass die Leute sagen, wie kann ich mich so an die Scheiße bauen? Entschuldigung, wenn ich das so deutlich war, aber das ist ja reduziert. Oder die anderen sagen, das ist genial. So, und genau dieser Sache müssen wir umstellen. Wir müssen sagen, was für Veränderungen sind, aber die Veränderungen müssen für uns wichtig sein und nicht für die Umgebung. Außer wir sind nach. Also dem Unternehmer kommt eine ganz wichtige Rolle zu bei dieser Ja, Unternehmenskultur heißt ja nichts anderes, ist die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Das ist die Kultur. Und auch da war ich eben, ich bin auch im Alter 54er. Da waren die Firmen noch anders. Aber da muss man eben auch sagen, man muss tun, man muss lernen. Wenn ich hier schreibe Disziplin, dann heißt das nur, wir müssen eine Disziplin schaffen, die aus dem System heraus gesteuert wird. Also nicht vom Unternehmer durch Kontrolle, sondern durch die Denke der Mitarbeiter. Dass es also Spaß macht, diszipliniert zu sein, nicht im Sinne von Kontrolle, sondern im Sinne von Verantwortung. War für mich schwierig zu lernen, wie ich sie auch schon gelernt habe. Ganz wichtig ist für uns ein Klima zu schaffen, in dem ein Leistungswille da ist, ein Wohlfühlklima. Das klingt jetzt die soziale Hängematte. Ist aber überhaupt nicht. Nur Wohlfühlklima alleine bedeutet das, was Marc vorhin öfter gesagt hat, ich fühle mich wohl, ich gehe gern zur Arbeit und wenn ich morgens um 6, 7, 8 oder 9 anfange, dann gucke ich mir 10 Minuten später auf die Uhr und sage, der Tag geht wieder überhaupt nicht vorbei. Genau das darf es nicht sein. Und das führt eben auch dazu, das führt eben auch dazu, muss man einfach sagen, dass man über Arbeitszeitmodelle nachdenken muss. Ja, und ich bin auch einer, der schon mal um 9:30 da beginnt eigentlich unsere Arbeitszeit, der schon mal da steht und guckt, ob alle da sind. Und hinterher ärgert sich immer, dass ich das gemacht habe, weil im Grunde genommen gibt es was viel Wichtigeres, ja, aber das kommt auch noch ein bisschen später im Leben. Also Kultur ist ein ganz wichtiges Thema. Macht und Kunden. Muss ich Ihnen, glaube ich, nicht erzählen, dass Produkte und Dienstleistungen austauschbar sind. Und damit der, der sie liefert. Oder der die Dienstleistung leistet. Das heißt, wir müssen noch andere Fragen stellen. Wir haben gesagt, wir verkaufen keine Produkte. Tun wir nicht. War de facto schon. Aber eigentlich nicht. Was ich mit eigentlich meine, ist, dass wir uns fragen müssen, worin besteht unser Kundenerfolg? Also der Erfolg unserer Kunden. Und was können wir tun, um unseren Kunden erfolgreicher zu machen? Was können wir dazu beitragen, damit er seine Ziele erreicht? Ich spreche wiederum wirklich mit uns und unserer Branche. Das macht manchen unterschiedlich wirklich total anders. Gar keine Frage. Denken Sie mal dran, sprechen wir von uns. Ja, aber wir versuchen das hier ganz anders zu machen. Und wir sagen immer, wir springen nicht mit auf die Schiene springen, immer der Billigste zu sein. Wir hatten Berater da, die sich unsere Fertigung angeguckt haben. Wir sitzen in Sachsen-Anhalt, da ist das Lohnniveau eh schon relativ moderat. Und die haben gesagt, macht eure Hütte zu, geht nach Polen. Wie viele Unternehmen, die früher in Polen waren, sind heute wieder da? Polen war Synonym für Tschechien, Ungarn, Deutschland. Mein Sohn hat gesagt, Made in Germany. Heute ist GE, eine der Firmen, bei der ich früher mal 5 Jahre gearbeitet habe, die eine Werbung rausbringt, die ganz teuer ist. Wir stehen für das GE, für das GE in Germany. Ja? Die machen es groß mit Fernsehwerbung, wir leben es nur. Nur der Kundenerfolg ist ein ganz wichtiges Thema. Und was mich total stört, ich bin nur ein bisschen Journalist bei uns in der Branche, das sind über Unterordnungszeiten. Also ich halte immer es für ganz wichtig, auf Augenhöhe zu leben. Egal ob wir klein oder groß sind, ob unsere Kunden klein oder groß sind, ich sehe und wertschätze. Und dabei ist es ganz wichtig zu sagen, ist es in Zukunft noch richtig, dass wir nur ein Produkt kaufen oder eine Dienstleistung? Ja, das ist richtig. Und möglicherweise 80-90% unserer und ihrer Kunden. Aber was ist mit den Hauptkunden, den Key-Accounts oder wie sie die nennen wollen? Müssen wir überlegen, ob es ein sinnvoller als Lerngemeinschaft ist. Und sagen, was können wir voneinander lernen, um uns gegenseitig erfolgreich zu machen. Und das funktioniert nur mit Gegenseitigkeit. Wenn Sie sich gute Beziehungen angucken, erfolgreiche Vereine, wie bei Bayern München. Ich bin kein Bayern-Fan, nur zur Info. Das funktioniert auch deswegen so gut da, weil es gegen und gegen ist. Und das ist etwas, was wir lernen müssen. Wir müssen uns damit beschäftigen, was ist für unsere Kunden wichtig. Und was ist für unsere Mitarbeiter wichtig. Und was ist für unsere Lieferanten wichtig. Also, ich ging die Sache aus einer ganz anderen Sicht heraus an und sage immer, wir wollen nicht die Billigsten sein. Wir wollen in den Augen unserer Kunden die Billigsten sein. Nämlich die billig sind, die Ideen haben und dazu gehört ohne Frage Zuverlässigkeit und Verantwortung. Möglicherweise ist dieser Begriff von einem oder anderen von Ihnen bedeutet. Und möglicherweise hat der eine oder andere von Ihnen auch schon mal Bankensteuern gehabt. Weil er vielleicht nicht gerade so viel Geld hatte, wie er jetzt braucht, um eine Investition zu machen. Ich habe mich mit diesem Thema Finanzen lange beschäftigt, weil ich damals 3 Jahre lang Leiter Kreditabteilung für General Electric in Südeuropa. Da war meine Aufgabe bestand darin, Geld reinzuholen und zu gucken, dass die IE möglichst wenig Geld verliert. Diese Aufgabe habe ich auch erfüllt, mehr oder weniger. Manche sagen mehr, manche weniger. Und heute sage ich Ihnen, ich glaube keiner PDA und keiner Finanzen. Oder ich sage es anders, ich bin freundlicher. Wir haben ja Banker hier oder haben wir auch Konzis hier? Für mich ist das ein riesiger Unterschied. Ich hoffe, für die Bankiers, die hier sind, auch. Das größte Konto, was ich persönlich habe, heißt von mir Erfahrung. Das ist nämlich alles das draufgegangen, was schiefgelaufen ist. Falsche Leute eingestellt, falsche Lieferanten vertraut, falsche Verhandlungen geführt, nicht alles schriftlich gemacht. Ich hätte beinahe gesagt, bla bla bla, entschuldigen Sie, aber ich denke, Sie wissen, was ich meine. Aber es gibt bei Ihnen in der BWA ein Konto, das heißt Erfahrungsaufwand oder Erfahrungskurs, wie gibt es das? Ich denke mal, bei meisten nicht, wir würden es bei uns auch nicht. Aber es ist trotzdem so, dass wir versuchen, diese Kosten, Aufwand zu erfassen. Und das ist eine schwierige Kiste, aber nur dann dürfen Sie lernen. Weil wir Menschen tendieren ja dazu, dass die Fehler, die wir machen, dass wir die vor Augen haben müssen. 70% aller Menschen sind visuell ausgerichtet. Also wir müssen mal sehen, damit es besser versteht. Ein paar auditiv, also hören, ein paar kognitiv fassen. Ich bin total visuell. Also ich muss was sehen, damit ich das visualisieren kann. Also für mich selber in Erfahrung zu bringen. Also Erfahrungskosten ist ein Riesenthema, aber das zu reden ist. Mindestens genauso wichtig ist, wenn Sie über Ihre Finanz nachdenken oder über Ihre BDA, die Position werden meiner Mitarbeiter. Ich spreche da mit unseren Bankengesprächen überhaupt nicht an. Aber denken Sie sich doch mal in die Situation an, wenn die Hälfte Ihrer Mitarbeiter auf einmal aushält oder nur zwei, drei Studiopositionen. Finden Sie das in der BDA oder in der Finanz dieses Risiko? Möglicherweise, wenn Sie Risikomanagement betreiben, dann lernen Sie sich immer sowas klar. Ich habe einen Partner, der heute nicht hier ist, weil einer von uns beiden arbeiten muss. Er ist noch ein bisschen jünger, deswegen habe ich glaube ich sehr mal. Und dieser Partner fährt schnell gerne schnell. Manchmal auch nicht dabei, aber viel weniger als wenn er alleine. Und er überholt auch schon mal so in Kurven, wo ich sage, was hast du jetzt gemacht? Gestern kam auch keiner hier an der Stelle. Ich will damit einfach nur sagen, das ist total risikoreich, wenn die zwei Gesellschafter eines Unternehmens, wenn die zusammen im Auto sind und der eine sagt, das fahre ich mal einfach so, wie ich es gerne würde. Also auch das gehört natürlich zum Bereich Verantwortung dazu. Aber nochmal, vergessen Sie bitte diesen Wert Mitarbeiter nicht. Machen Sie sich klar darüber, dass Mitarbeiter, so hat es mein erster Ausbilder bei Hewlett Packard gesagt, sind der wichtigste Vermögensbestandteil. Ich sage heute, das stimmt nicht. Aber komme ich noch zu. Nein, so, jetzt kommen wir nämlich zu den Mitarbeitern. Wenn ich es nochmal zu tun hätte, also nochmal in die Gründungsphase reinkommen würde, würde ich mir erst die Leute einstellen und wenn ich dann die Leute hätte, würde ich überlegen, was ich mache. Ich glaube, das hat keiner von Ihnen so gemacht. Wir haben eine Geschäftsidee und dann haben gesagt, jetzt suche ich mir die Leute. Überlegen Sie einfach mal, was passiert wäre, wenn Sie es anders machen. Ich habe vorhin schon mal gesagt, denken Sie in Arbeitszeit. Ist heute, glaube ich, da wo es machbar ist, nicht mehr so ganz richtig. Ich rede nicht von dem Fertigungsmitarbeiter. oder von dem Telefonmenschen, der von 8 bis 10 oder irgendwo erreichbar sein muss, sondern ich rede von vielen, vielen Jobs, wo es weniger darauf ankommt, von 8 bis 5 da zu sein, sondern Aufgaben und erfolgsorientiert. Was meinen Sie, wie schwer mir das gefallen ist, von meiner Schlechtwurzel, die ich kennengelernt habe, hier zu dieser Erkenntnis gekommen. Erfolg feiern. Nicht Misserfolg. Misserfolg gibt es ja eigentlich gar nicht. Misserfolg ist nur das, was ich vorher falsch definiert habe oder vorher falsch angegangen ist. Also Erfolg teilen, darunter meine ich Erfolg gerecht sein. Lassen Sie Ihre Mitarbeiter an Ihrem Ergebnis teilhaben. Danke. Strategie, Vision und Mission, das sollte da sein und es sollte ganz viel wichtiger, es sollte transparent sein. Das heißt, es sollte Ihren Mitarbeitern bekannt sein. Strategie heißt, wo wollen, also Strategie heißt der Weg, den wir gehen. Vision heißt, wo wollen wir hin. Und Mission heißt, wo geht's uns? Warum sind wir derzeit da? Und die Strategie ist im Grunde genommen der Weg von der Mission zur Vision. Ganz einfach in meinen Worten. Ja, das ist meine absolut ehrliche Überzeugung, ohne die richtigen Mitarbeiter geht nichts. Und deswegen sage ich auch nicht, die Mitarbeiter sind das größte Kapital eines Unternehmens, sondern nur die richtigen Mitarbeiter. Und die richtigen müssen nicht die besten sein, sondern es müssen die sein, die zum Unternehmen passen. Wir haben vorhin das Thema Werteplanung gehabt. Also überlegen Sie doch einfach mal, wenn Sie in der Beziehung sind, gut sind oder schlecht ist, dann liegt das nicht daran, dass der eine sympathisch oder weniger sympathisch ist, sondern dass in der Regel das Werteverständnis des einen mit dem Werteverständnis des anderen zusammenpasst. Und dass das eben zu ganz hohen Problemen führt. Ich bin jetzt ein bisschen schneller in der Geschichte, weil ich mich selbst mache. Mach mal weiter. Ja, und das ist eigentlich das Ergebnis, was hier Jim Collins in seinem Buch Auf dem Weg zu den Besten mal hier dargestellt hat, wie er nennt das bei Schwungrad, also disziplinierte Menschen, die diszipliniertes Denken haben und diszipliniertes Handeln, und wenn das so funktioniert, dann ist das so wie ein Schneeball, den es rauskommt. Aber damit das funktioniert, gibt es eine ganz wichtige Voraussetzung. Die will ich Ihnen noch sagen und fertig. Der richtige Chef. Vielen Dank. Das
Lassen Sie mich nochmal ganz kurz beeilen, ich habe das besprochen. Nochmal kurz zusammenfassen, was Mehl eigentlich macht, die Ursprungsfrage. Mein Vater hat gerade schon gesagt, wir schaffen finde Ideen. Und das ist der Unterschied. Wir schaffen Ideen, wir finden keine. Eine gute Freundin, die uns nachher auch noch ein bisschen was über Handtaschen erzählen wird, hat mir vor ein paar Wochen ein Buch empfohlen, das heißt Gespräche mit Gott von Neil Walsh, glaube ich. Und ich habe versprochen, dass ich das Buch lesen werde. Und ich hatte relativ viel zu tun in letzter Zeit, also habe ich mir geschworen, dass wenn ich von USA wieder nach Hause fliege, dass ich dann lesen werde. Und ich habe es auch gemacht. Und nach ein paar Seiten bin ich auf Folgendes gestoßen. Ein großes Geheimnis ist, dass das Leben kein Prozess der Entdeckung ist, sondern ein Prozess des Schaffens. Wir entdecken uns nicht, sondern erschaffen uns neu. Achte deshalb nicht darauf zu finden, wer du bist, sondern achte stattdessen darauf, zu bestimmen, wer du sein möchtest. Als ich das gelesen habe und aus dem Fenster geguckt habe, habe ich Folgendes gesehen. Der Sonnenuntergang in der Nähe von Chicago. Und ich habe meiner Oma das Bild gezeigt und meine Oma hat gesagt, mein Gott, wir leben in so einer schönen Welt und wir behandeln sie so schrecklich. Und das ist eigentlich das, was ich auch so sehe. Wir leben in einer wunderschönen Schöpfung, in einem wunderschönen Kunstwerk. Mit wunderschönen Menschen und fantastischen Menschen. Aber es ist wichtig, und da sind wir wieder mal Autopilot, dass wir manchmal den Autopilot ausschalten und wieder am Steuer unseres eigenen Lebens sitzen und diese Sachen wahrnehmen. Ich stehe manchmal vor meiner Freundin und gucke sie an und sage ihr, weißt du eigentlich, was du für ein fantastischer Mensch bist? Und mittlerweile kennt sie mich ja schon und macht sich dann lustig und fragt, na, sitzt sie wieder am Steuer? Sag ich, ja. Gerade schon. Aber ernsthaft, schauen Sie mal links und rechts von sich oder mit wem Sie heute Abend auch hier sind, ich weiß es ja nicht. Und fragen Sie sich mal, wie oft stelle ich mir eigentlich selbst die Frage, mit was fantastischen Menschen ich mich umgebe. Meine fantastische Frau, mein fantastischer Mann. Fantastischen Kinder oder in unserem Fall die fantastischen Mitarbeiter. Und es ist schade, dass wir das nicht öfters machen. Denn das Problem, Entschuldigung, die Lösung für Probleme liegt manchmal so nah. Und das ist eigentlich das genau das, was Prima. Wir kreieren Lösungen und wir sind dabei so clever, finde ich, und auch nachhaltig, dass man selbst die Abfälle unserer Produkte noch für Steinsteuern verwenden kann. Dankeschön.